Wir lesen heute Morgen weiter im Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 9 bis 16, unter dem Thema Jesus durch Leiden zum Leben gekrönt. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um deswillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, und spricht: Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und abermals: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er auch erst gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Durch Leiden gekrönt. Die Beweisführung in dem Brief an die Hebräer, dass Jesus der verheißene Messias ist, der das Volk von Sünden befreien würde und befreit hat, wird darin weitergeführt, dass Jesus Christus nicht nur der Offenbarer des Willens Gottes ist und darum erschienen ist mit Zeichen und Wundern, sondern dass er Stellvertretung für das Volk, für alle Menschen eingenommen hat, die Leiden auf sich nahm, die Menschen zerstörten, kaputt machten, unter denen sie zusammenbrachen. Leiden auf sich nahm, die nicht seine eigenen waren. Gleich wie schon dem Hohenpriester Aaron es auferlegt war, die Lasten des Volkes vor das Angesicht Gottes zu tragen. Im 2. Mose 28 lesen wir für das hohe Priestertum, dass dem Aaron ein Brustschild gegeben war mit 12 Steinen da drin, stellvertretend für die 12 Stämme Israels, dass er mittels des Brustschildes auch im Gedenken an die Lasten des Volkes entstanden durch Sünden, die Begrenzungen, die durch Sünde entstanden und so weiter, vor das Angesicht Gottes brächte. Aber auch dadurch, dass er ein Kopfschild bekam, heilig dem Herrn, das sollte bedeuten, er trug die Lasten des Volkes hinein mit der Bitte: Mach uns heilig. Er musste stellvertretend für das Volk vor Gott erscheinen, der hohe Priester, so auch Jesus Christus. Ich lese in 2. Mose 28, den Vers 29 und dann ab Vers 36. So soll Aaron die Namen der Kinder Israel tragen in dem Amtsschild auf seinem Herzen, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor dem Herrn alle Zeit. Du sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Golde und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt, heilig dem Herrn, und sollst heften dies an eine blaue Schnur vorn an den Hut auf der Stirn Aarons, dass also Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung, und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Das sollte also deutlich werden, dass hier der hohe Priester der Hohepriester über alle Hohepriester auch gekommen ist, um die Missetat des Volkes vor dem lebendigen Gott zu tragen und zu versöhnen. Nicht nur der Offenbarer des Willens Gottes. Denn viele Propheten sind aufgekommen und sollten mitteilen, was der Wille Gottes ist. Und Israel dachte auch, dass Jesus von Nazareth ein weiterer Prophet ist, möglicherweise der größte aller Propheten, um uns erneut den Willen Gottes deutlich zu machen, in einer Klarheit, dass wir nicht abweichen können. Darauf wollen wir gerne hören. Aber sie konnten noch nicht verstehen, dass er zugleich auch der Befreier von allen Begrenzungen, von allen Folgen der Sünde sein würde. Denn viele Begrenzungen in unserem Leben sind ja eine Folge der Sünde. Die Folge vom Sündenfall ist der Tod. Und wir haben gesündigt in mannigfaltiger Weise und es haben sich Zustände in unser Leben dadurch eingestellt, die es uns nicht mehr möglich machen, gewisse Dinge durchzuführen und einen rechten Gottesdienst zu halten. So ging es auch im Volke Israel zu. Wer unachtsam war und hatte einen Unfall, verlor einen Arm, der kann nur noch mit einem Arm dienen. Er lebt in Begrenzungen. Er ist begrenzt in seinem Leben. Er kann nicht mehr alles tun, was er tun sollte oder vielleicht auch wollte. Und so ist es im Geist auch. Die Sünde schafft Begrenzungen im Leben der Menschen. Manchmal eine dauerhafte Krankheit durch die Sünde, weil der Körper durch Sünde kaputt gemacht worden ist. Und somit ist der Mensch ständig begrenzt durch die Krankheit und kann nicht mehr so dienen und leben vor Gott, wie er leben sollte. Wir verstehen also, wenn Jesus Christus kam als Stellvertreter für uns, dann wollte er nicht nur die Sünde als solches bezahlen, sondern er nahm auf sich auch die Leiden, die wir durch Sünde bekommen haben. So lesen wir es ja auch im Jesaja 53, er war voller Schmerzen und Krankheiten. Also das heißt, die Folge der Sünde trug er auch. So, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, so elend sah er aus, aufgrund dessen, was er von uns abnahm in der Stellvertretung, Leiden, Schmerzen und Krankheit. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesus Christus trat nicht nur in den Riss, dass jetzt Sünde, die entstanden war, durch Gottlosigkeit, Abtrünnigkeit vergeben würde, sondern auch Heilung, die Folge der Sünde, sollte abgenommen werden. Und das erleben wir ja auch ganz praktisch und erlebten immer wieder, auch in biblischen Berichten sehen wir das. Und es setzte sich fort bis in die heutige Zeit, gerade auch in den Erweckungsgebieten, sah man das überall, wo es Erweckung gab, wo Menschen hinzutraten, die okkult belastet waren und dadurch auch schwer geschlagen waren am Körper, wenn sie dann Buße taten, befreit worden sind von den okkulten Belastungen, stellte sich oft auch eine große Genesung des Leibes ein. Auch der wurde wieder umgewandelt, wenn nicht völlig, aber zu dem Maß, das Gott bestimmt hat, dass diese Menschen jetzt ihm dienen können. Das ging Hand in Hand und daran konnte man sehen, Jesus Christus hat auch die Folgen der Sünde getragen. Nicht nur von der Sünde insofern erlöst, dass er den Preis für unser Sündigen bezahlt hat und losgekauft hat, sondern auch die Folgen mit einschloss, voller Schmerzen und Krankheiten. Alle Leiden wegen der Sünde alle Leiden, die wir tragen müssen als Menschen aufgrund unserer Sünde, bringen uns letztlich den Tod, führen den Menschen ins Elend, er muss zugrunde gehen. Die Folge der Sünde heißt zugrunde gehen. Niemand kann die Leiden aufgrund der Sünde, die dadurch entstanden sind, tragen oder verändern. Darum steht in der Schrift, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Die Folge der Sünde ist immer der Tod. Aber in Jesus Christus ist eine Tragkraft ans Licht gekommen, diese Stellvertretung, dass, wiewohl er alle Leiden auf sich nahm, auch die Folgen der Sünde nicht darunter zugrunde ging, weil er selber keine Sünde hatte. In dem ersten Adam sterben alle, in dem letzten Adam sollen alle leben. Der Messias, so sollten sie lernen, überwindet all diese Leiden in seiner Stellvertretung. Durch die Auferstehung von den Toten wurde deutlich, dass er mit Ehre und Lob Gottes gekrönt worden ist. Es war nichts Verwerfliches an ihm. Die Aussage von den Emmaus-Jüngern, wir haben sie ja schon mal angesprochen, die Emmaus-Jünger in diesen Tagen, die dann, nachdem sie den Auferstandenen erkannt haben, zurück nach Jerusalem gingen und den übrigen Jüngern mitteilten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, könnte auch lauten, wenn dieser die angekündigten Leiden, die über den Messias kommen sollten, überwinden konnte, dann muss er der Messias vom Himmel sein. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, also er ist der, der unter den Leiden, den Folgen der Sünde nicht untergegangen ist. Alle müssen untergehen an der Folge der Sünde. Keiner kann sie selber tragen. Keiner kann sie verändern. Und wenn einer jetzt nicht untergegangen ist an den Folgen der Sünde, muss er der Messias sein. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist also die prophetische Botschaft, die den anderen Jüngern mitgeteilt worden ist. Jetzt müsst ihr glauben, dass er der Messias ist. Kein anderer konnte das vollbringen. Denn alle werden unter den Leiden zusammen gesackt und gesunken. Und böse Zungen behaupten das ja auch, bis zum heutigen Tag, dass Jesus nicht der Messias ist, sondern unter den Leiden zusammengesackt ist. Zum einen darin, dass er gescheitert ist am Kreuz, das sagt man. Der Gründer der Moon-Sekte Moon hat das gesagt. Jesus scheiterte am Kreuz und ich, Moon, muss das Werk, das Jesus nicht zu Ende geführt hat, zu Ende bringen. Und darum gründete er diese Sekte und machte viele zu seinen Jüngern, bezeichnete sich als vollkommen und göttlich und alle Kinder, die von ihm geboren werden, würden prädestiniert für die neue Welt sein, vollkommen sein. Er soll das Werk, so hätte Gott ihm gesagt, was Jesus nicht zu Ende geführt hat, zu Ende bringen. Also das behaupten böse Zungen bis zum heutigen Tag. Und deswegen ja auch die Pharisäer damals nach der Auferstehung. Sie bestachen die Soldaten, indem sie sagten, wenn man euch fragt, sagt einfach, er ist gestohlen worden, er ist nicht auferstanden. Denn wenn er tatsächlich auferstanden ist und er unter den Leiden nicht untergegangen ist, dann muss er ja der Messias sein. Und das darf er nicht sein. Wir wollen nicht an ihn glauben. Ja, verstehen wir. Diese Beweisführung wurde also hier schon prophetisch ausgesagt und geführt. Wenn er den Tod überwunden hat, muss er der Messias sein. Alle anderen gehen nämlich unter den Folgen der Sünde zugrunde. Trotz Leiden und durch Leiden gekrönt mit Gnade und Wahrheit. Oder wir können sagen, gekrönt mit dem Leben. Johannes 1,14, ja, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, das heißt voller Leben. Und 1. Johannes 1,2, Das Leben ist erschienen, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, so schreibt der Apostel Johannes. Das Leiden hatte nicht das letzte Wort, obwohl alle Leiden auf Jesus Christus gelegt worden sind. Voller Schmerzen, voller Krankheit. Die Strafe lag auf ihm. Für alle trug er die Leiden und aller Leiden. Für alle brachte er das Leben ans Licht, so dass alle in Ewigkeit gerettet sein können. Was in dem Messias zu erwarten ist und geschaffen werden soll, muss göttlich sein. Es muss Gott entsprechend sein. Darum haben wir gelesen, es gebührte oder ziemte dem, um des Willen alle Dinge sind, also um Gottes Willen, und durch den alle Dinge sind, der viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführt, dass er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte, also ihm ebenbürtig machte, dass er so heilig ist, wie er selbst heilig ist und Stellvertretung für uns in der Heiligkeit vor Gott übernehmen kann. Also noch einmal, was in dem Messias erwartet ist und geschaffen werden sollte und wurde, musste göttlich sein, also Gott entsprechend. Wiewohl Jesus Christus, Gott und Mensch war, dominierte das Gottsein in ihm. Im Menschensohn trug er das Leiden, die Bereinigung zur Gerechtigkeit vor Gott. Als Gottessohn die Stellvertretung in der Vollkommenheit durch die Gemeinschaft mit Gott, die sonst niemandem möglich war. Niemand konnte zum Beispiel sagen, wie der Herr selbst nach seiner Auferstehung, ich fahre auf zu meinem Gott. Konnte niemand sagen. Niemand konnte auffahren zu Gott. Er wurde aber so geheiligt, durch Leiden wurde er vollkommen gemacht, dass er sagen konnte, ich fahre auf zu meinem Gott. Und hier sprach der Menschensohn. An unserer Statt fuhr er auf zu Gott, öffnete auch uns das Tor des Lebens. Also in Vers 10 noch einmal haben wir gelesen, es gebührt Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dass er den Urheber der Seligkeit zur Seligkeit für die Menschen wie vollkommen machte, durch Leiden vollkommen machte. Vor Gott kann nichts Ungutes bestehen und übersehen werden oder auch ignoriert werden. Gott kann nichts übersehen, wie wir das ja manchmal so erwarten von dem lebendigen Gott, dass er ein Auge zudrückt. Er kann kein Auge zudrücken, er ist wahrhaftig. Er ist gerecht, er ist heilig, er muss sein, wie er ist. Und er muss die Dinge auch sehen, wie sie sind. Er darf sie nicht beschönigen, um nicht selbst von seiner Heiligkeit einen Abbruch zu tätigen, was wir ja gar nicht für möglich halten, was nicht möglich ist und was auch nie sein darf. Also was zerstört wurde, muss wiederhergestellt werden. Menschensohn musste durch Leiden vollkommen gemacht werden, wieder herrlich gemacht werden, ohne Flecken und Runzel. Der Menschensohn trug unsere Schulden, unsere Leiden, und in sich stellte er uns wieder her. So müssen wir das erkennen können, und so sollten es auch hier die Hebräer erkennen. Eine Wiederherstellung des Bildes Gottes in seiner Schöpfung. Er schuf den Menschen sich zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und durch diese Leiden musste der Menschensohn vollkommen gemacht werden, weil es dem himmlischen Vater gebührt und ziemt. Man muss es ihm geben, diese Gebühr, ja? Deswegen konnte Gott nicht einfach sagen, gut, wir denken mal nicht mehr dran, schwamm drüber, vergessen, fangen wir etwas Neues an. Nein, es musste hergestellt werden, was kaputt gegangen war. Das gebührt ihm die große Heiligkeit, auch in uns. Nur die Wiederherstellung rettet das, was durch den Zerbruch mit zerstört wurde. So wie ich es eben zum Beispiel sagte, dass durch Sünde Folgen entstanden sind, die den Menschen unfähig machten zum Gottesdienst, um vor Gott zu leben. Sünde machte das Volk Israel unfähig, Gott zu dienen. Somit muss also wiederhergestellt werden, was zerbrochen ist, auch die Folgen der Sünde, um einen Gottesdienst zu vollführen. Gestern haben wir darüber gesprochen, wer sich noch daran erinnern kann, dass die Schöpfung, die irdische Schöpfung und die himmlische Schöpfung wieder unter die Vollmacht der Krone der Schöpfung gebracht werden soll. Zum Herrschen, zum Mitregieren, zum Verwalten. Und das betrifft auch unseren Leib. Da haben wir gelesen, dass wir jetzt nicht mehr Knechte sein müssen des Leibes, obwohl er gelitten hat unter der Folge der Sünde. Obwohl in ihm ja noch immer sich das Gesetz der Sünde regen will. Und dennoch brauchen wir ihm nicht mehr zu gehorchen. Das heißt, die Folge der Sünde ist durchbrochen. Das müssen wir verstehen. Und das sollte auch hier gesagt werden. Die Wiederherstellung rettet das, was durch den Zerbruch mit zerstört wurde. Durch die Wiederherstellung der Gerechtigkeit und Wahrheit im ersten Adam, durch den letzten Adam, ist der Zugang zu Gott möglich geworden. Gottesdienst ist wieder möglich. Nicht nur im Geist, sondern auch mit der Tat im Leib. Gottesdienst ist wieder möglich. Persönliche Anwendung können wir so sagen, worin wir Menschen schuldig geworden sind, brauchen wir also eine Wiedergutmachung durch Herstellung des Zustandes, den wir hatten vor dem Schuldhaften, vor der schuldhaften Tat. Das heißt vor dem Sündenfall. Wieder zurück in den Zustand, wo Gottesdienst durch ungebrochenes Vertrauen zum Schöpfer möglich ist. Sündenbekenntnis bedeutet vor Gott die Willensbekundung zu dem Ausgangspunkt vor dem Sündigen zurückkehren zu wollen. Nicht einfach zu sagen, ich bin jetzt wie ich bin, entschuldige, dass ich nicht gewesen war, wie ich bin. Ich bleibe jetzt aber, wie ich bin und ich diene dir jetzt, wie ich bin, neu von vorn. Nein, Sündenbekenntnis heißt, zurückkehren wollen zum Urzustand der Gemeinschaft mit Gott. Darum sagen wir ja auch, wenn jemand etwas verbrochen hat, dann soll er nicht nur sagen, es tut ihm leid, sondern er soll es wieder gut machen. In der Bibel steht, wer gestohlen hat, der bringe das Gestohlene wieder zurück. Das heißt, stelle den Urzustand wieder her, als ob es nicht gestohlen worden wäre. Sündenbekenntnis heißt also immer, Herr, führe mich zu dem Urzustand zurück, wo ich nicht in Sünde lebte, also so vor der Schöpfung oder am Anfang der Schöpfung. Da will ich hin, in die tiefe Gemeinschaft mit Gott. Das ist also schon ein Entschluss, das ist eine Reformation, das ist wirklich eine Willensbekundung, die mehr in uns gefördert sehen will, als nur das Bekenntnis, ich will zu Gott gehören, ich bin erlöst. Darum spricht auch der Römerbrief zum Beispiel immer von der Umwandlung des alten Menschen in den neuen. Wir sind nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen, vielmehr der Gerechtigkeit mittels des Körpers auch. Er soll nicht ausgeklammert werden. Wir üben nicht nur Gottesdienst in Gedanken, sondern mit dem Leib, mit dem Wesen. Ja? Also Sündenbekenntnis bedeutet, zum Ausgangspunkt vor dem Sündenfall zurück. Nicht am Bußpunkt weitermachen zu wollen. Heiligung bedeutet in diesem Sinne, dem Urzustand der Reinheit vor Gott wieder einnehmen zu wollen. Deswegen müssen wir manchmal in unserem Leben auch Wege zurückgehen, und zwar an dem Punkt, wo wir abgewichen sind. Wir können nicht sagen, Herr, ja, wir sind abgewichen, entschuldige, aber jetzt werde ich meinen Navigator hier neu einstellen von diesem Punkt aus. Der Herr sagt, nein, hier von diesem Punkt aus geht's dann nicht weiter, wenn du Buße getan hast, sondern dann musst du zurück. Ein Beispiel kann es uns verdeutlichen. In der Seelsorge hört man viel, aber dieses Beispiel, das habe ich mir gelesen und auch mitgeteilt bekommen. Zwei junge Leute kamen sich näher, sie lernten sich lieben, sie vereinigten sich sogar sexuell und wurden dann aber gläubig. Als sie gläubig wurden, haben sie nicht gesagt, Herr, vergib uns, dass wir im Vorgriff der Ehe gelebt haben und jetzt segne uns weiter auf dem Weg, sondern sie kehrten erstmal zurück zu dem Zustand, bevor sie zueinander kamen und trennten sich, weil sie neue Wegweisung vom Herrn an dem Punkt ihres Abweichens suchten. Das ist ein Beispiel dafür, das steht Pate für alles andere auch. Wir müssen oft erst zurück zu dem Punkt des Abweichens, bevor es weitergeht. Gott geht nicht auf dem begonnenen schlechten Weg mit uns weiter, sondern wir müssen ihm die neue Führung überlassen. Und das ist das Bußbekenntnis. Bußbekenntnis heißt nicht nur, ich habe es in der Vergangenheit falsch gemacht, sondern ich will zurück zu dem Punkt, wo ich abgewichen bin. Wiedergutmachung. Heiligung bedeutet dies, den Urzustand der Reinheit vor Gott wieder einzunehmen. Deswegen reden wir ja manchmal auch mit Menschen, die in Ehekonflikte gekommen sind, Ehe ist geschieden, Leute leben getrennt, einer wird gläubig. Was soll ich nun machen? Jetzt betest du und du wirst darum beten, ob Gott will, dass die Ehe wieder auflebt. Du wirst nicht akzeptieren, dass die Ehe einfach gebrochen ist, sondern du wirst Buße tun und auch zurückgehen. Es sei denn, der Weg ist verschlossen, so dass du ihn nicht zurückgehen kannst. Aber wenn, dann gehst du zurück. Betest für deine Frau, die du verlassen hast, und bittest, dass du mit ihr eins wirst. Also wir akzeptieren und dürfen nicht akzeptieren, was die Sünde verursacht hat, dass es so bleibt. Es muss wieder gut gemacht werden, wo es möglich ist. Es muss zurückgegangen werden zum Ursprung. Beide kommen in einem. Nicht nur der Gottessohn nahm die Stellvertretung für uns Menschen in Leiden, Sterben und Auferstehen ein, sondern auch des Menschensohn. So haben wir ja gelesen, des Menschensohn. Zu Maria, das habe ich mir hier kurz noch zwischenzeitlich notiert, wurde ja auch gesagt, der Engel Gabriel sprach zu ihr, dass das, was in ihr geboren wird, also Menschensohn gezeugt wird, auch Gottes Sohn genannt werden soll. Die Kraft des Höchsten wird über dich kommen, darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt. Also beides in einem. Gott im sündlosen Menschensohn. Er bewahrte diesen Leib, also Gottes Sohn bewahrte den Leib des Menschensohnes, der sündlos war, weil er durch den Heiligen Geist gezeugt ist, bewahrte ihn vor der satanischen Versuchung. Darum konnte der Herr Jesus dann auch sagen, in Johannes 14, Vers 30, jetzt kommt der Fürst der Welt und er hat nichts an mir. Gottes Sohn bewahrte den gezeugten Leib des Menschensohnes vor dem Übergriff des Satans. weil dieser Menschensohn uns erlöste, wurde er uns, und das haben wir im Hebräerbrief gelesen, und jetzt müssen wir das auch fein differenzieren, dadurch wurde er uns Bruder, der Menschensohn, Mensch, wurde stellvertretend für Mensch. Da Mensch und Mensch sind Brüder, dadurch wurde er uns Bruder. Und daher kommen diese Aussagen im Psalm 22, zum Beispiel Vers 23. Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern. Meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Oder in Johannes 20, wo Jesus als Menschensohn, geleitet aber vom Gottessohn, sagt in Vers 17, B, geh hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Geht hin zu meinen Brüdern. Also Jesus nennt nach der Auferstehung die Seinen Brüder. Er sagt nicht, ich bin jetzt der Herr, sondern ich bin euer Bruder. Ja, das ist Menschensohn, weil Menschensohn Stellvertretung für uns einnahm, uns erlöste. Und auch in Matthäus 28, Vers 10, wir kommen gleich noch einen Schritt weiter, 28, Vers 10, Jesus sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, gehet hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, da selbst werden sie mich sehen. Also nach der Auferstehung. Bruder. Und lesen wir auch noch dazu Jesaja 8, Vers 17b und 18a. Jesaja 8, ich aber warte und harre sein, warte auf Gott. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat zum Zeichen und Wunder in Israel. Also die Brüder, die Verwandten, die mit mir Verwandten, denn Menschensohn trat ein für Mensch. Des Menschensohn erlöste also die Brüder, die Menschen, von der Todesfurcht, in der sie ihr ganzes Leben sein mussten wegen der Sünde. So haben wir gelesen. Mensch erlöste Mensch. Bruder erlöste Bruder. Es wird in Jesus Christus möglich, was sonst einem Menschen, und das steht auch in der Schrift, nicht möglich war, dass ein Menschenbruder einen anderen Menschen erlösen konnte. Psalm 49. Hier aber in Christus wurde es möglich. Menschensohn erlöste Menschen, Bruder erlöste Bruder. Psalm 49, Vers 8. Kann doch ein Bruder niemand erlösen, noch ihn mit Gott versöhnen. Es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen. Man muss es lassen anstehen, dass er fortlebe immer da und die Grube nicht sehe. Kann ein Mensch, ein Bruder, den anderen erlösen? Nein. Aber hier hat plötzlich Menschensohn, ein Bruder, den Bruder erlöst. Ganz wunderbar. Jesus ist der Messias, weil er die Erlösung brachte, die notwendig war und sonst niemand geben konnte. Er wurde Mensch, er wurde Bruder, weil er sich nicht der Engel annahm, sondern der Menschen, der Brüder. Des Abrahams Samen haben wir gelesen. Hier sollte das jüdische Verständnis von Gottes Heiligkeit in Jesus Christus vervollkommnet werden. Wiewohl sie Jesus als Mensch sahen, war er doch Gott und vollkommen heilig, der zu Gott in Wahrheit alle Menschen führen konnte und kann. Jetzt ist es Menschensohn, allerdings nur noch Gottes Sohn. Damals war er Menschensohn, Bruder. Jetzt ist er nur Gottes Sohn und Herr. Und das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 16. Jetzt verstehen wir vielleicht diesen Vers im Kontext dadurch besser. Paulus schreibt hier, Darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christum gekannt haben nach dem Fleisch als Menschensohn und Bruder, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Weil die Erlösung durch Menschensohn Bruder zu Bruder stattgefunden hat. Jetzt ist er nicht mehr unser Bruder, sondern Herr. Jetzt ist er Herr, Gottes Sohn. Gottes Sohn ist Herr. Menschensohn ist Bruder. Diese Gleichmachung mit uns, das ist also wunderbar für uns, nicht nachvollziehbar vom Verstand, aber im Glauben können wir es erfassen. Jesus Christus ist also jetzt unser Herr und nicht mehr Bruder. Bruder zur Wiederherstellung der Heiligkeit des Menschen war er, aber Herr zur göttlichen Herrlichkeit im Himmel, zur Herrschaft über unserem Leben und in unserem Leben. Denn ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn wir diesen roten Faden heute Morgen etwas verfolgt haben, dann können wir nur staunen, wie Gott das Himmlische mit dem Irdischen verband, wie er sich auf unsere Seite stellte, um uns dann auf seine Seite zu ziehen, wie er alles wiederhergestellt hat zum Urzustand, nicht einfach über die Dinge hinweggegangen ist, sondern das Kaputte ganz gemacht hat und uns in die Vollkommenheit hineinführt. Der Herr möge uns selbst segnen, dass wir dies, was wir gerade aufnehmen konnten, weiter innerlich verfolgen und ihm darüber dankbar sind.